Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Tashidelic, Syra.
Guten Morgen, Timeless. Ah.
Und Tashidelic auch an unsere Zuhörerinnen. Wir tun einfach so, als wäre nichts gewesen und machen da weiter, wo wir aufgehört haben.
Genau. Wir sind in der Folge 66, aber eigentlich ist es noch die Folge 65, von der ich nur ein bisschen überrascht war, als wir dann aufgezeichnet haben, wie viel man dann doch ins Reden kommen kann auf relativ kompakten Notizen, die wir ja vorbereitet hatten. Aber das ist immer so eine Sache. Ich gucke mal auf unsere Notizen rauf, die wir hier erstellen. Das seht ihr auch, die Shownotes, die an der Episode dranhängen, sind halt unsere Vorbereitungsnotizen und alles andere. Also eventuell steht ja da im Gespräch erwähnt. Das ist dann halt nachträglich eingefügt, aber ansonsten ist das alles so vorbereitet. Und ich richte mich dann so ungefähr nach der Menge von Notizen, um so ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob das jetzt irgendwie genug ist, um eine Stunde zu füllen. Und wenn man auf die Notizen vom letzten Mal guckt, das sind irgendwie 15 Zeilen. Relativ grundsätzliche Sachen, aber wenn man halt ins Reden reinkommt, das ist halt so eine Sache.
Ja, manchmal klappt das besser, ne? Und manchmal nicht ganz so gut.
Ja, genau, ne? Also das Thema PC zusammenbasteln ist ein tiefes. Darum soll es heute nochmal gehen. Ich sage ja, ich beziehe mich ja öfter auf frühere Folgen, aber in dem Fall ist es halt wirklich ein Teil 2. Also da ist einfach, hört zuerst die 65, wenn ihr die noch nicht hattet. Die 66, die wir jetzt hier haben, baut darauf auf. Wir haben beim letzten Mal uns also gefragt, warum bauen wir einen Desktop-PC? Warum ist das eine Sache, die man eventuell machen will? Wir waren jetzt so weit, dass wir ein Budget haben und so eine Vorstellung entwickelt haben davon, welche Komponenten man irgendwie sich aussuchen muss. Wie man dieses Aussuchen tatsächlich macht, das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Darum soll es jetzt hier in der ersten Hälfte gehen, bevor wir dann ans tatsächliche Zusammenbauen rangehen. Wie wählt man also diese Sachen aus? Und ich habe hier so eine Reihenfolge aufgeschrieben. Das ist so ein bisschen erfahrungsgemäß danach, wie ich meine Komponenten zusammenstelle. Es kann eventuell auch eine andere Reihenfolge sinnvoll sein. Also ich fange jetzt hier relativ stark danach an, was ich für grundsätzliche Leistungen haben will. Und wir haben ja beim letzten Mal schon beschrieben, man kann auch andere Ziele haben, wenn man aufbaut. Man kann auch sagen, man möchte einen kompakten PC bauen. Dann wäre die Planungsreihenfolge entsprechend anzupassen. Wenn ich zum Beispiel einen kompakten PC haben möchte, könnte es vielleicht sein, dass ich als erstes ein Gehäuse auswähle und dann gucke, was in das Gehäuse reinpasst. Aber ich habe hier mal so eine Beispielreihenfolge beschrieben, wie man vorgehen kann oder wie ich persönlich vorgehe für meine Bauprojekte. Der erste Schritt hier auf der Liste ist die CPU. Dass man den Hauptprozessor zuerst wählt, ergibt ja auch im intuitiven Sinn. Und ja, hier sind so ein paar mögliche Fragen, die man sich hier stellen kann, die ich aufgelistet habe. Natürlich die erste Frage, ist man Team Blau oder Team Rot? Ist man Intel oder AMD? Das ist irgendwie bei verschiedenen von diesen Komponenten irgendwie so, dass man die Wahl zwischen 2, 3 großen Herstellern hat und dann halt darunter auswählt. Also bei der CPU ist es halt immer die Frage Intel oder AMD und bei der GPU ist es die Frage Nvidia oder AMD. Wobei Intel macht jetzt mittlerweile auch GPUs, aber mal gucken, ob die sich noch durchsetzen damit. Klassischerweise ist es bei Grafikkarten Nvidia oder AMD.
Ja gut.
Aber bei der CPU halt Intel oder AMD, da kann man so grundsätzlich sagen, also man kann auch wieder bestimmte Kriterien haben, sehr spezifisch an denen es hängt. Zum Beispiel hier mein Home-Server, der von 2015 ist hier drüben. Der ist ein AMD-Prozessor. Aus dem Grunde zu der Zeit, 2015, waren in günstigen Intel-Prozessoren, also diesen einfachen Low-Power, geringe Leistung-Prozessoren, die man für relativ günstig bekommt, waren keine Erweiterungen drin für Festplattenverschlüsselung, also AES-native Unterstützung. Okay. Und das war halt eine Sache, die ich haben wollte, weil dort halt meine großen Festplatten liegen, die halt auch Verschlüsselung drauf haben und da soll halt der Datendurchsatz entsprechend gegeben sein, wenn man darauf schreiben will. Dafür war das halt für mich ein Kriterium. Das ist auch mittlerweile, glaube ich, kein Problem mehr. Mittlerweile hat Intel das Licht gesehen und macht die AES-Erweiterung überall rein. Aber das war damals für mich tatsächlich der Grund, dort auf AMD zu gehen, anstatt auf Intel, beziehungsweise der konkrete Entscheidungsgrund. Das würde jetzt nicht heißen, dass ich mich sonst vielleicht nicht für AMD entschieden hätte, aber das war halt einfach die Sache, die Ausschlag gegeben hat. Heutzutage, wenn man zwischen Intel und AMD entscheidet, grundsätzlich ist Intel ein bisschen besser, was die Single-Core-Performance angeht. Also wenn man Sachen hat, Aufgaben, die einen einzigen Prozessorkern belasten, also wo man nicht die Aufgaben auf mehrere Prozessorkerne verteilen kann. Ich weiß gar nicht, wie sehr das... Was sind eigentlich Sachen heutzutage, die besonders viel Single-Core-Performance brauchen? Bin ich so ein bisschen gerade im Überlegen. Eigentlich relativ viele Programme, die so ich sag mal, normale Endanwender verwenden auf dem PC, die tatsächlich viel berechnen müssen, die sind mittlerweile darauf ausgelegt, dass die auch mehr Kerne verwenden können. Wenn man tatsächlich Single-Kern-Performance braucht, dann ist Intel noch ein bisschen besser. Ansonsten, wenn man mehr Kern-Performance braucht, ist AMD deutlich besser heutzutage, ist so die Stimmung, die ich so mitnehme. Und ansonsten, ja, kann man halt quasi je nachdem wählen, was man tatsächlich für eine Leistung braucht, hat man dann ein breites Spektrum von Preisklassen, dem man sich bewegen kann. Ich mache mal hier nebenbei mal so eine Teileliste auf, dass ich so ein paar Zahlen nennen kann vielleicht. Zahlenpreise für Deutschland bitte. Und dann sehe ich hier so die kleinsten CPUs, die so empfohlen werden, fangen bei 55 Euro an. Und die größten gehen dann hier bis 700 hoch. Also die CPU, die ich jetzt hier drin habe, die ist halt auch relativ beefy. Die ist auch so 600 Euro oder so gewesen. Also das, ja, ist eigentlich der Punkt, wo man schon ein bisschen übertreibt, aber was soll man machen? Wenn man Leistung braucht, dann muss man halt die höheren Spalten reingehen. Das hatte ich aber beim letzten Mal schon erwähnt, dass die CPU auch dementsprechend eine hohe Abwärme hat und dementsprechend eine absurd große Lüftung braucht. Das ist ja auch der nächste Punkt auf der Liste, das hatte ich beim letzten Mal auch schon kurz erwähnt, Boxlüfter oder Aftermarket-Kühlung. Was das bedeutet, ist, wenn man eine CPU auswählt und halt quasi verschiedene Produktauflistungen in Internetshops und so sich anguckt, dann sieht man meistens dabei stehen eines von den Worten Tray oder Boxed. Boxed ist halt quasi, ja, es kommt in einer Schachtel, es ist dafür gedacht, an Endanwender verkauft zu werden und das heißt insbesondere, da ist ein Kühler dabei. Also das ist dann so eine Schachtel für gewöhnlich dann, naja, vielleicht so 7x8 cm im Kubik, die im Wesentlichen ausgefüllt ist von einem Lüfter und dann quasi der CPU liegt da dann noch so an der Seite mit drin. Ist dann meistens so ein bisschen so präsentiert, dass man den dann von außen durch so ein Fensterchen sehen kann oder sowas, damit das dann entsprechend angenehm präsentiert wird. Und ja, dann kann man das dann da auspacken, hat dann gleich den passenden Lüfter dazu, der für diese Chips reicht. Das ist diese Boxed-Format. Dieses Boxed-Format gibt es aber nur für die tiefpreisigen bis etwa so mittelhohes Preissegment. Wenn man dann in den Bereich reinkommt, wo die Dinger richtig leistungsfähig sind, also wie dieser Prozessor hier, den ich habe, den gibt es nur als Tray, weil dafür der Prozessorhersteller keine Kühler herstellt, die dafür ausreichend sind. Die stellen halt so einen Standardkühler her und die sind auch meistens, also hier wiederum bei diesem Home-Server, wo ich einen relativ einfachen AMD-Prozessor drin habe, da habe ich einen Boxed-Kühler drauf und der ist gut. Hatte ich auch kein Problem mit. In meinem alten Desktop-PC, bevor ich den geupgradet hatte, hatte ich auch einen etwas größeren Intel-Prozessor drin, da hatte ich auch einen Boxed-Kühler, hatte ich auch kein Problem mit. Also wenn ein Boxkühler dabei ist und man jetzt nicht anfangen möchte, noch zu übertakten oder sowas, was, glaube ich, die Zielgruppe für diesen Podcast hier, wenn man das erste Mal einen PC baut, wird man das noch nicht machen, dann ist der Boxkühler auf jeden Fall fein. Ansonsten findet man dann die CPUs in dieser Verkaufsform Tray. Ja, also Tray so wie Schale. Und das bezieht sich darauf, wenn diese CPUs in der Masse hergestellt werden, werden die dann am Ende in so, ja, in so große Plastik, ja, wie so Blisterverpackungen von Medikamenten eingelegt, kann man sich das vorstellen, ne? Wo dann so eine Plastikplatte ist mit entsprechenden Einkerbungen und da liegen dann die Chips drin, so wie hier Filmtabletten eingepackt sind. Ja. Und mit der Intention natürlich, dass das dann halt zu einem Systemintegrator geliefert wird, also das kommt dann halt zu Dell oder Lenovo oder sowas, die dann Notebooks zusammenbauen oder in dem Fall dann halt Desktop-PCs zusammenbauen im Akkord am Fließband und dann werden halt die CPUs im 100er Pack angeliefert und dann halt nacheinander eingebaut in die Geräte. Ja. Dementsprechend heißt es dann Tray. Wenn man das sich dann als Einzelperson holt, kriegt man dann quasi einen von diesen Feldern, von diesem Plastik, von dieser Filmverpackung da abgeschnitten. Das ist, was Tray heißt. Genau, das sind so die wesentlichen Sachen. Eventuell, wenn man sagen will, man möchte sich mit einem CPU wählen, wo man in der Zukunft noch durch Übertakten was rausholen kann. Das bedeutet, Übertakten heißt es, man dem Ding ein bisschen mehr Spannung reingibt, ein bisschen höhere Taktfrequenz einstellt, als für der CPU eigentlich gedacht ist. In gewissem Maße geht das, man geht dann so ein bisschen aus der Garantie raus, eventuell. Und das erfordert mitunter, dass die CPU das auch aktiv unterstützt. Ich weiß, bei Intel, ich weiß nicht, ob das bei Intel immer noch so ist, weil diese ganzen CPU-Bezeichnungen ändern sich halt auch leider ständig. Bei Intel war das früher so, dass dann die Prozessoren waren, die hinten ein K drauf haben. Also ganz am Ende von der Modellnummer, ob das immer noch so ist, weiß ich gar nicht. Mhm. Aber das ist meistens eine Angabe, die an der CPU auch irgendwie dran steht, ob das Ding übertaktbar ist oder nicht. Ich suche mal gerade hier kurz meinen alten CPU aus der Produktdatenbank raus. Steht hier was von Übertaktbarkeit drin? Bei Intel spezifisch weiß ich das, da kann man sich das angucken unter arc.intel.com, also arc wie ARK. .intel.com und das ist die in ihrer Produktdatenbank, da kann man die Modellbezeichnung von irgendeinem Prozessor eingegeben haben, die jemals hergestellt haben, kriegt dann wie alle möglichen Informationen. Ich suche hier mal Overclock. Nee, Clock. Hier ist nichts, was mir auf Clock hinweist. Also offenbar ist das hier nicht dokumentiert. Naja, gut. Also hilft das in dem Fall nicht, aber das wäre dann zum Beispiel so eine Stelle, wo man feststellen kann, irgendwie hier sehe ich zum Beispiel, was ich vorhin erwähnt hatte, AES-Instruktionen ist hier als Ja gelistet. So kann man dann halt in dem Fall hier nachgucken, ob ein bestimmter Intel-Prozessor irgendwelche bestimmten Befehle unterstützt, die man eventuell braucht. Genau, das sind so die Möglichkeiten, nachdem man eine CPU wählt. Wenn man eine CPU gewählt hat...
Moment mal kurz, eine Frage habe ich noch. Jetzt hast du gesagt, gibt es zwei Möglichkeiten. Gibt es möglicherweise auch irgendwann noch die dritte Möglichkeit, einen ARM-Prozessor? Nicht einzeln, oder? Ist eher für integrierte Systeme verbreitet.
Die Sache ist, mit ARM-Prozessoren, das hängt dann halt auch daran, ob die einen ARM-Prozessor alleine, um daraus ein System zu bauen, wäre halt sinnvoll, wenn ich dann halt ein System habe, wo ich am Ende auch tatsächlich ein Betriebssystem booten kann. Also das muss in irgendeiner Form UEFI unterstützen. Mhm. Und ich habe noch nicht vernommen... Ich will jetzt nicht sagen, dass es das nicht gibt, weil ich jetzt auch kein Hardware-Journalist bin. Aber ich habe noch nicht vernommen, dass es sowas gibt. Das, also einfach als einzelne Komponente, die man auf einem Standard-Mainboard in irgendeiner Form aufstecken kann. Also dass Qualcomm jetzt irgendwie rauskommt und sagt, wir haben jetzt hier einen ARM-Chip und der hat jetzt halt folgenden Standardsockel, für den Mainboards hergestellt werden können. Und dann kommt ein Mainboard-Hersteller an, bietet sowas halt auch an. Das habe ich noch nicht vernommen. Ich habe es bis jetzt immer nur in Fertigsystemen, also insbesondere Notebooks gesehen, dass da ARM-Prozessoren angeboten werden. Und damit man tatsächlich damit was anfangen könnte, musste halt zum Beispiel auch UEFI unterstützt werden, damit man dann ein Windows oder Linux oder was auch immer booten kann. Und das ist halt die Frage, ob das dann tatsächlich alles so da ist. Die Sache, dass diese ganzen PCs, die wir jetzt hier auch so beschreiben, diese Selbstbau-PCs, dass die alle auf x86-Prozessoren basieren, also halt der entsprechenden Prozessorlinie, die bei Intel ihren Anfang genommen hat in den 70er Jahren, liegt ja daran, dass darauf der IBM-PC basiert war. Und der hat halt relativ viele Dinge standardisiert, wie diese verschiedenen Komponenten, die untereinander austauschbar sind, miteinander interagieren, damit eben diese Austauschbarkeit sichergestellt ist.
Ja.
Dass man eben halt sagen kann, man ist nicht an ein bestimmtes Mainboard gebunden, wenn man ein Intel CPU verwenden will, sondern es kommt halt nur darauf an, dass der entsprechende CPU-Sockel passt und die halt miteinander reden können, aber die entsprechenden Spezifikationen dafür sind, ich will jetzt nicht unbedingt sagen frei verfügbar, aber halt sind im Markt verfügbar. Also so wie es bei vielleicht gegen entsprechende Geldzahlung oder Patentgebühren und was nicht alles.
Ja, ist natürlich so. Ich meine, selbst der Apple M1 ist ja ein integrierter Chip. Ne? Also ist jetzt auch nicht so, dass man den runternimmt und dann einen neuen draufstecken könnte. Ja. Okay, gut.
Ja. In Ordnung. Draufstecken ist genau das Stichwort, denn nachdem wir die CPU haben, wie gesagt, CPU ist dann halt so ein kleines Quadrat. Naja, wie ein Kartoffelchip, aber wie so ein Cracker vielleicht. Und er hat dann auf der Unterseite ganz viele solche Metallpins, meistens so Größenordnung 1000 oder so. Und damit man mit denen tatsächlich was anfangen kann, muss man die in ein Mainboard reinstecken, wo dann der entsprechende Sockel drin ist. Das ist also die erste wichtige Kompatibilitätsfrage jetzt, weswegen wir jetzt als nächstes ein Mainboard wählen. Wenn wir unsere CPU ausgewählt haben, dann können wir sehen, für welchen Sockel die da ist. Wir können zum Beispiel hier gucken, suche mal gerade nach der Modellbezeichnung von meinem Prozessor, den ich hier gerade habe. Das scheitert gerade daran, dass ich mich nicht an die Modellbezeichnung erinnere. hier. 7900X. Steht hier Sockel dabei? Genau, dann steht hier dabei Sockel AM5. Dann können wir hier auch zum Beispiel bei Wikipedia weiter reinklicken. Ich mache das jetzt mal ohne unsere... Das kann man eventuell nachverfolgen anhand dieser ganzen Codes, die ich hier nenne. Dann sieht man hier Sockel AM5. Das ist tatsächlich ein Artikel, den man einfach so bei Wikipedia findet. Und dann wird entsprechend erklärt, für welche Prozessoren die da ist. Man sieht hier, dieser Sockel ist noch relativ neu. Der ist September 2022 eingeführt worden. Das ist dann auch wahrscheinlich der Nachfolger von AM4. Der war 2017. Also durch diese Sockel, die werden so alle vier, fünf Jahre mal ausgetauscht, weil da die Verbindung zum Mainboard da sind. Und dann halt, wenn das Mainboard neue Funktionen kriegen soll, wie irgendwie zum Beispiel ein neuerer USB-Standard, dann erfordert das halt, dass man auch diesen Sockel ändert, damit dann nicht aus Versehen ein alter Prozessor, der nicht versteht, was da vor sich geht, in ein neueres Mainboard eingesetzt wird. Aber an und für sich versprechen die CPU-Hersteller zumindest für eine Weile, dass diese Sockel sich nicht ändern, damit man auf einem Mainboard, was man schon hat, auch mal später einen neueren Prozessor einsetzen kann. Das ist also auch wieder schon so eine Überlegung, die man anstellen kann, wenn man jetzt noch sehr clever sein möchte in der Auswahl, dass man eventuell sagt, man wählt vielleicht einen CPU aus mit einem Sockel, der gerade frisch raus ist, damit man eventuell 3 Jahre später noch mal auf einen neueren CPU wechseln kann, auf demselben Sockel, ohne das ganze Mainboard austauschen zu müssen, alles, was da dran hängt. Wobei ich auch sagen würde, das ist vielleicht eine Überlegung, die gerade heutzutage gar nicht mehr so wichtig ist, in Anbetracht dessen, dass sich CPUs nicht so wahnwitzig verändern von Jahr zu Jahr, wie nicht das vielleicht so, in den frühen 2000ern noch der Fall war. Ja. Also ich bin hier auch durchaus mit einem CPU, den ich 2014 gekauft hatte, bis 2022 gelaufen. Und hier mein Heimserver, das ist, wie gesagt, ein CPU von 2015, der ist immer noch im Einsatz. Da denke ich jetzt vielleicht mal über ein Upgrade nach irgendwann mal. Aber eher aus anderen Gründen, was diesen PC angeht. Aber das ist hier nicht der Punkt. Genau, wenn man den Sockel entsprechend ausgewählt hat, dann schränkt das natürlich ein, welche Mainboards man verwenden kann, weil es muss natürlich genau dieser CPU-Sockel drauf sein. Außerdem hat man da meistens eine Auswahl von verschiedenen Chipsätzen. Und ich bin hier gerade in diesem Artikel Sockel AM5 drin. Da kann man das auch sehen. Hier ist eine Übersicht über die verschiedenen Chipsätze, die es so gibt. Und das ist halt auch so eine Sache, die von dem Prozessorhersteller so ungefähr vorgegeben wird. Also quasi der Prozessorhersteller liefert dann auch eine bestimmte Menge von Chips, die Mainboard-Hersteller verbauen müssen auf ihren Mainboards, die quasi die Kommunikation mit dem CPU machen. Und die dann von denen dann die ganzen Datenleitungen weitergehen zu den tatsächlichen Peripheriekomponenten, so wie der Grafikkarte, USB-Anschlüssen und so weiter und so fort. Und es gibt dann halt verschiedene Preisklassen von Chipsätzen, damit man quasi einfache Mainboards herstellen kann, die halt grundsätzliche Funktionen erfüllen und dann halt die interessanteren oder zum Beispiel sich an Gaming richtenden Systeme, wo dann zum Beispiel auch sowas unterstützt wird, wie dass man nicht nur eine Grafikkarte aufsteckt, sondern zwei und so ein Kram, was dann halt mit höherer Komplexität verbunden ist und damit auch mit höheren Kosten. So wird dann dein ganzes Spektrum von Möglichkeiten abgedeckt. Also jetzt hier in dem Fall sieht man bei diesem Sockel AM5 hier gibt es den einfachsten Chipsatz, den A620, der hat dann zum Beispiel keinen PCI Express 5, also wenn man eine PCI Express 5 Erweiterungskarte nehmen wollen würde, würde das halt nicht gehen. Das Ding hat auch, wie gesagt, keine Unterstützung für mehrere GPUs, da kann man nur eine einstecken. Da kann man sich dann dementsprechend so die Tabelle durchgucken, was man eventuell an Sachen haben möchte. Das entscheidet sich auch eventuell erst, wenn man später noch andere Sachen dazu wählt. Aber zum Beispiel, was vielleicht eine relativ greifbare Sache ist, hier unten SATA-Anschlüsse. SATA ist der Anschluss, über den man Festplatten und SSDs ansteuert. Und da sehen wir hier bei dem einfachsten Chipsatz sind das 4, die da möglich sind. Und bei den besseren sind das dann 8, die möglich sind. Also wenn man weiß, man will hier ein riesiges Datengrab bauen, wo ein halbes Dutzend Festplatten drin sind, dann muss man halt darauf achten, dass der Chipsatz auch die entsprechende Menge von Anschlüssen hat. Beziehungsweise dann daraus folgend, dass das Mainboard halt diese entsprechende Menge von Buchsen drauf hat, wo man die SATA-Kabel einstecken kann. Also dementsprechend kann man sich da angucken, was man für Funktionen haben möchte. Man sieht ja auch zum Beispiel, irgendwie die besseren Chipsätze können dann Wi-Fi 7 anstatt nur Wi-Fi 6. Aber da wir hier sowieso alle Freunde von Ethernet sind, interessiert uns das nicht. und so geht das dann halt hier weiter. Da kann man auch entsprechende Entscheidungen treffen und kann dann Mainboard danach auswählen. Man wird dann auch meistens feststellen, es gibt dann halt die einfacheren Mainboards. Die sehen halt auch wirklich einfach aus. Das sind halt Platinen mit ganz viel Kondensatoren und kleinen Chips und sowas aufgelötet und ganz viel Leiterbahnen und sowas und Steckplätzen. Aber wenn man dann in die größeren Preisklassen raufkommt, dann hat man dann diese Gaming-Mainboards, die dann auch eventuell irgendwelche Blinkenkram drauf haben und so weiter. Und wo dann auch zum Beispiel Kühlkörper eventuell auf den Chips auf dem Mainboard selber drauf sind, also wo dann das ganze Chip irgendwie unter so einer Metallplatte begraben ist. Das richtet sich dann auch wieder an die Leute, die übertakten wollen, weil mit übertakten, was ja dann mehr Leistung bringen soll, auch natürlich mehr Leistungsaufnahme und damit mehr Wärmeentwicklung verbunden ist und dann dementsprechend da eine bessere Kühlung erforderlich ist. Also so kann man dann eventuell auch optisch unterscheiden, ob sich das Mainboard an einen richtet oder nicht.
Ja.
Beim Mainboard entscheidet sich dann der Stelle auch so ein bisschen der Formfaktor. Die gibt's in verschiedenen standardmäßigen Größenordnungen. Klassischerweise kennt man ATX, also auch hier haben wir das eigentlich verlinkt. Wir haben es gar nicht verlinkt, das könnten wir mal tatsächlich mal verlinken. Kopiere mal kurz den Link und hinterlege mal dieses Wort ATX mit einem Link, dass man sich das angucken kann, wenn ich es jetzt wiederfinde. Da. ATX ist dieses Standardformat, was, ich weiß gar nicht, geht das auf den, nee, es geht nicht auf die ursprünglichen IBM-PCs zurück. Ich sehe hier gerade, wurde 1996 eingeführt. Das erklärt, warum ich niemals was anderes gesehen habe. Das ist so ungefähr die Zeit, wo ich mit PCs angefangen habe. Und ja, man sieht hier so ein paar Beispielbilder. Man sieht dann insbesondere, wenn man weiter runter scrollt, sollte irgendwo so ein Größenvergleich kommen? Nein. Schade. Gibt es hier irgendwo eine schöne Grafik, wo man das sehen kann? Denn jedenfalls ist hier in dem Artikel erwähnt so eine Liste von verschiedenen Formaten, in denen man solche Mainboards vorfinden kann. Man sieht hier, ATX ist 30,5 mal etwa 24,5 Zentimeter. Also das ist ja die übliche Größe, die halt solche Mainboards irgendwie haben. Da ist irgendwie genug Platz für einen Prozessor, für Arbeitsspeicher, für mehrere Erweiterungskarten, die da reingesteckt werden können. Wie man das auch hier in diesen Bildern sehen kann. wenn man jetzt hier das erste Bild bei dem ATX-Format-Artikel nimmt, sieht man ja, gut, das sind schon etwas ältere Boards, aber man sieht so grundsätzlich einen so einen quadratischen Chip in der Mitte, der in dem Fall unter einem Kühlkörper vergraben ist. In dem Bild hier oben links ist das so ein orangener Kühlkörper. Und man sieht daneben so drei blaue Steckplätze, da kommt dann der Arbeitsspeicher rein. Nee, Moment, ich muss mich korrigieren. Ich habe natürlich den Prozessor nicht gesehen, der ist da drüber. Das ist dieses, das ist das größere, ja, so braun-violette Quadrat da drüber. Es hat keinen Kühlkörper aufgesetzt. Deswegen habe ich das gar nicht so als solches wahrgenommen. Genau, diese blauen Steckplätze sind für Arbeitsspeicher und die weißen Steckplätze unten sind für Erweiterungskarten. Und der eine, der etwas abgesetzt gelbe ist, ist für Grafikkarten. Das ist so aus alter Zeit, als die Grafikkarten ihre eigenen Steckplätze hatten. Mittlerweile sind das die Standard PCI-Express-Steckplätze. Und man sieht halt, dieses große Format ermöglicht das halt auch zum Beispiel, es ist natürlich auch voll platziert, was man sehen kann. Also dieses ganze Board ist irgendwie voll mit Elektronik. Man sieht hier irgendwie keine großen Freiflächen oder sowas. Aber es ist doch relativ entspannt, das alles mir anzuordnen. Es können auch mir relativ große Kondensatoren und sowas noch oben drauf sein. Und Spulen kann man da sehen am oberen Rand des Bildes. Also das ist dann wahrscheinlich, wo die Stromversorgung reinkommt und umgesetzt wird und so weiter. Und man hat halt relativ viel Platz unten für solche Erweiterungskarten. Wenn man dann in kleinere Mainboards reingeht und man sieht hier in demselben Bild auch unten so ein Micro-ATX-Mainboard, was dann ja etwas kleiner ist, wo dann einfach das nicht so weit die Höhe quasi beschränkt ist, da sieht man, dass dann weniger Erweiterungskarten drin sind. Und das geht runter bis auf Mini-ITX. Man kann hier auch auf Mini-ITX klicken in der Liste.
Es gibt im deutschen Wikipedia-Artikel zum Hauptplatine. Da gibt es eine Abbildung.
Sehr gut.
Maße von Hauptplatinen in Millimeter. Auch mit Referenzen von DIN-Blattgrößen dazu.
Ich sehe hier auch gerade, eine schöne Grafik in dem Mini-ITX-Artikel. Deswegen werde ich den jetzt auch nochmal verlinken. Wenn du in den reingehst, hast du so eine Grafik, wo man auch die Steckkartenplätze sehen kann und insbesondere wie dann halt bei den kleineren Formaten, die dann nicht mehr raufpassen. Ich habe den jetzt hier mal verlinkt. Und wenn du hier auf diese Grafik raufguckst, sieht man hier bei ATX ist hier skizziert insgesamt 7 mögliche Steckplätze und dann bei Micro-ATX passen dann halt noch 4 rauf. Und bei Mini-ITX dann bei dem kleinsten hier, was dann 17 cm im Quadrat sind, passt dann nur noch einer rauf, wo dann die Erweiterungskarte quasi schon zur Seite rüberhängt. Und ich bin So von meiner persönlichen Ästhetik bin ich eigentlich ein Freund von diesen kompakten Systemen, aber ich bin mittlerweile auch leider davon weggekommen, weil, es halt auch schwierig ist. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie ein Mini-ITX-Mainboard nehmen würde, müsste ich trotzdem ein größeres Gehäuse am Ende nehmen, weil die Grafikkarte, das Problem ist mit der Größe, das haben wir letztes Mal schon angesprochen, dass die Dinger riesig sind. Mhm. Deswegen bin ich vom Mini-ITX jetzt ein bisschen weggekommen. Wenn man einen kompakten PC baut und man nimmt die integrierte Grafik, die in dem Prozessor selber schon drinne ist, so dass man dann halt den Bildschirm direkt an das Mainboard hier ansteckt, an die Anschlüsse, die am Mainboard dran sind, und dann die Erweiterungskarte entweder gar nicht braucht oder man macht da irgendwas rein, was keine Grafikkarte ist, meinetwegen ein WLAN-Modul, meinetwegen eine Erweiterungskarte, um noch mehr Anschlüsse für Festplatten zu haben oder sowas, dann ergibt das halt mehr Sinn, als wenn man wirklich eine Full-Size-Grafikkarte drin haben will. Genau, so haben wir ein Mainboard gewählt. Ich werde es auch gleich mal an der Stelle erwähnen, das habe ich unten bei den Webempfehlungen, aber ich werde da jetzt gleich mal den Shoutout machen. Wir haben ja nicht so viele explizite Produktempfehlungen in diesem Podcast hier, aber die Empfehlung kann ich explizit geben, und zwar geizhals.de, was so eine Preisvergleichswebseite ist, die auch in dem Sinne freundlich ist. Ich habe hier mal in meinem Browser Do Not Track aktiviert und das verstehen die auch und geben mir gar keine Cookie-Abfrage, sondern sagen nur so, übrigens, wir haben das mitbekommen, dass du nur technisch notwendige Cookies willst. Also das ist sehr freundlich und insbesondere halt, das ist halt eine Preisvergleichsseite, wie man es halt vielleicht so kennt, aber wenn man insbesondere hier in die Hardware-Kategorie reingeht, also die erste Kategorie hier vorne, wo man dann halt Auswahlen hat für, und ich gehe zum Beispiel Mainboards AMD-Sockel AM5, was wir jetzt gerade beschrieben hatten, dann kriege ich halt hier 105 mögliche Filter, nach denen ich filtern kann. Also natürlich angefangen von solchen Sachen wie Hersteller, Formfaktor, was wir jetzt gerade gesagt hatten, also wenn ich jetzt sagen will, ich will ein Mini-ITX, sehe ich auf jeden Fall, das schränkt die Sache hier schon mal von auf nur noch 9 Geräte ein. Von wie viele sind das hier? Kann ich die Insgesamtzahl sehen? Also auf jeden Fall 6 Seiten von mindestens 30, also über 100 auf jeden Fall. Das wäre schon mal eine Einschränkung, aber wenn ich jetzt sage, ich bleibe bei ATX und ich will dann vielleicht zum Beispiel sagen, was wäre denn eine interessante Sache? Ich will vielleicht einen Thunderbolt-Stecker haben, weil ich das für irgendwelche Peripherie brauche. Mhm. Kann ich dann hier sehen, dass das meine Auswahl von 85 auf 31 einschränkt. Ich kann vielleicht sagen, ich will mehr als nur einen USB-C-Stecker dran haben. Und dann kann ich das entsprechend einschränken. Und so hat man halt wirklich sehr viele Optionen, wo man durchgehen kann. Wo man vielleicht auch einfach mal sich angucken kann, wenn man noch gar nicht weiß, wonach man sowas auswählen will, kann man einfach mal so diese Liste angucken und hat so eine Menge von Kriterien und wird dann vielleicht irgendwas finden, wo man sagt, oh, da habe ich eine Meinung zu.
Ja, das stimmt.
Und kann dann damit relativ schnell irgendwie die ganze Sache reduzieren. Also das Bestürzendste, was ich damit jeweils hatte, war, als ich mir Ohrhörer geholt habe, also so kabellose Kopfhörer, die nur in den Ohren drinne stecken, sowas wie man klassischerweise von Apple AirPods und so kennt. Und als ich so dachte, ich werde mir doch mal diese Produktkategorie jetzt angucken und wollte aber eine ordentliche Akkulaufzeit haben und war dann halt total bestürzt davon, dass halt allein an diesem einen Kriterium meine Suche bereits komplett vorbei war, weil ich in diese Kategorie reingegangen bin, und guckst so nach Akkulaufzeit und dann steht dann da so über 8 Stunden. Und ich sehe, ja, natürlich über 8 Stunden. Wenn ich nur 8 Stunden rauskriege, ist es ja erbärmlich. Und dann war halt nur noch ein einziges Modell übrig. Und jetzt habe ich hier Ohrhörer von Audio-Technica. Die haben laut Herstellerangabe 20 Stunden. In der Realität kriege ich 13 Stunden raus. Und das ist fast ein ganzer Tag. Also ich finde das total merkwürdig, dass irgendwie Apple und sowas, da kriegt man irgendwie 6 Stunden raus. Und ich meine, das ist ja total erbärmlich, ne? Also vielleicht mag das für andere Leute anders sein, aber ich bin alleinstehend. Das heißt, wenn ich irgendwie am Wochenende irgendwie früh aufstehe, mache ich die Ohrhörer rein. Ich habe keinen Grund, die tagsüber rauszunehmen, außer irgendwie wenn ich in die Schwimmhalle gehe oder sowas, dann natürlich. Aber ansonsten bleiben die einfach den ganzen Tag drin. Und gut, selbst die halten nicht den ganzen Tag durch, aber so fast. Aber so auf diese Weise ist das eine gute Seite, wo man hier relativ schnell eventuell Sachen eingrenzen kann. Und die haben dann auch zum Beispiel, die verlinken auf Testberichte und sowas, da kann man sich dann eventuell auch noch angucken, was da irgendwie erzählt wird. Und dann kann man dann entsprechende Shops finden. Das werden wir gleich noch ein paar Empfehlungen in die Richtung geben. Aber das nur so am Rande, wenn man das jetzt so die ganze Zeit zuhört und so denkt, ach du meine Güte, wie soll ich denn solche Komponenten auswählen? Dann ist das eine Empfehlung, die hiermit abgegeben ist.
Auf jeden Fall, ja. Das funktioniert wirklich gut.
Wenn man dann das Mainboard hat, wie gesagt, da kommen halt die ganzen anderen Sachen drauf, werden da aufgesteckt. CPU haben wir jetzt halt schon, die wir aufstecken können. Die nächste Sache gleich daneben ist, wie schon erwähnt, der Arbeitsspeicher, der RAM. Da ist man dann halt dadurch eingeschränkt, was dieses Mainboard für RAM nimmt. Der RAM, den man heutzutage verwendet in Desktop-PCs, heißt DDR. Das hat nichts mit politischen Meinungen zu tun, sondern steht für Double Data Rate. Das war mal eine Weiterentwicklung von dem SD-RAM, der in den 90er Jahren verwendet wurde. Und dann ist dann irgendjemand auf die Idee gekommen, wie man da die doppelte Datenrate durchbekommt, dementsprechend DDR. Mittlerweile ist es deutlich mehr, als was damals die doppelte Datenrate war. Es gibt da mehrere Generationen davon. Mittlerweile sind wir bei DDR5 und quasi jedes Mal, wenn man eine neue DDR-Version hat, ist das dann halt eine neue, muss man dann halt sich neue RAM-Riegel holen. Und die heißen wirklich RAM-Riegel. Das ist halt, ja, das Bauformat ist dann so wie so ein Schokoriegel, nur etwas flacher und man sollte vielleicht nicht reinbeißen, weil ich weiß nicht, ob das die Zähne so witzig finden. Oder der RAM-Riegel, for that matter. Das ist das grundsätzliche Format. Und da kann man dann halt gucken, wie gesagt, das Mainboard sagt dann halt, ich futtere DDR5 RAM und dann steht dann noch meistens eine Taktzahl dazu. Also das sieht dann so aus wie DDR5- zum Beispiel 6400. Und dann weiß man, man kann maximal RAM nehmen, der diese Taktzahl erfüllt. Beziehungsweise eigentlich sollte man auch gucken, dass es genau die Zahlen sind, die dort angegeben sind. Es wird da meistens eine Liste von möglichen Taktzahlen angegeben. Und dann kann man dementsprechend nach Arbeitsspeicher gucken. Und dann kann man sich, wie gesagt, überlegen, wie viel Arbeitsspeicher man tatsächlich haben möchte. Da kann man sich, glaube ich, doch so ein bisschen vom Preis leiten lassen, halt, wie gesagt, was halt so das Budget ist. Ich gucke hier mal wieder auf so meine Preisliste nebenbei rauf, die ich auch nachher noch erwähnen werde, was das genau ist. Aber ich sehe so, die einfachsten Komplettsysteme, die hier empfohlen werden, fangen so bei 8 GB an und die besten gehen halt hoch bis 64. Das ist so die Schwankungsbreite, in der man so normalerweise ist. Wenn man eine konkrete Vorstellung davon hat, was für eine Menge von Arbeitsspeicher man exakt haben will. Also wenn man jetzt zum Beispiel genau weiß, ich will exakt 32 GB haben und das ist alles, was ich jemals brauche, dann ist es zu empfehlen, dass man nicht ein 32 GB Modul nimmt, sondern zwei 16 GB Module, also zweimal die Hälfte. Das kriegt man auch sehr häufig, wird das angeboten in entsprechenden Sets, also dass man einfach eine Packung mit zwei 16er Riegeln mit einmal bekommt. Das wird dann als ein 32 GB Kit verkauft. Der Grund dafür ist, dass man in Mainboards, dass Mainboards der Arbeitsspeicher meistens in zwei Kanalen angesteuert ist. Also man hat dann meistens 4 Sockel. Die ersten 2 Sockel sind ein Kanal, die anderen 2 Sockel sind ein anderer Kanal. Und man kann eine höhere Performance rauskriegen aus dem RAM, indem man 2 RAM-Riegel hat, die man auf die beiden Seiten, auf die beiden Kanäle verteilt. Also dass man dann zum Beispiel in Sockel 1 und Sockel 3 jeweils einen Riegel reinsteckt. Und dann hat man noch grundsätzlich auch die Erweiterungsmöglichkeit, dass man dann halt 2 und 4 noch später belegen kann. Aber das ist so die übliche Konfiguration, mit der man anfängt, dass man sich 2 gleich große Riegel holt, entsprechend der Summe von RAM, die man am Ende haben möchte. und packe die dann in diese beiden Kanäle mit rein. Das steht dann auch im Handbuch vom Mainboard drin, wie man das genau platzieren muss, damit das da die optimale Geschwindigkeit ergibt. Dann haben wir CPU, Mainboard, RAM. GPU ist so die nächste große Sache, die noch richtig sperrig ist und die vor allem auf das Mainboard aufgesteckt wird. Und da ist man eigentlich, glaube ich, relativ flexibel. Da braucht man gar nicht so viel, Abhängigkeiten dazu, was irgendwie mit Mainboard und RAM und CPU so abgeht. Grundsätzlich muss halt die GPU den Stecker haben, der halt auch als Sockel auf dem Mainboard bereitsteht. Aber das ist halt seit einiger Zeit halt PCI Express, also seit über 20 Jahren jetzt mittlerweile oder so. Und es kommt dann halt eventuell auf die PCI Express Version an, aber ich glaube auch gar nicht mehr, dass sich das so großartig geändert hat über die letzten Jahre. Also aktuell ist, glaube ich, immer noch PCI Express 4. Wie gesagt, ich hatte vorhin erwähnt, das ist jetzt auch PCI Express 5 verfügbar, aber das ist wahrscheinlich auch nur für die richtig großen GPUs. Also es lohnt sich vielleicht nochmal zu gucken, was die GPU dann irgendwie sagt, wenn man sich für eine entschieden hat, welche PCI Express Geschwindigkeit die braucht. Aber zum Beispiel, was die Stromversorgung angeht, muss man nicht drauf achten. Die GPU selber frisst derart viel Strom, dass sie ihren eigenen Stecker an ihrer Platine dran hat, der dann direkt ans Netzteil geht, so dass man sich da, was die Stromversorgungsanforderungen so angeht, keine Gedanken machen muss. Zumindest bei der Auswahl des Mainboards halt. Und sollte man nur gucken, eventuell, ob es PCI Express 4 oder 5 ist und sowas. Ansonsten kann man sich bei der GPU eigentlich relativ einfach danach leiten lassen. Also wenn man überhaupt eine GPU haben will, wie gesagt, wenn man so einen, wenn man mit der integrierten Grafik auskommt auf dem Mainboard, das ist in der CPU, dann reicht das auch, aber da muss man den Schritt natürlich nicht machen. Aber wenn man eine Grafik auswählt, dann kann man sich im Prinzip danach leiten lassen, was für ein Budget man hat und dann halt die entsprechenden Modelle nehmen. Wie gesagt, ich werde gleich noch ein bisschen genau angehen, wie man solche Auswahlen treffen kann. Aber quasi nach Budget eine optimale Komponente zu wählen. Aber ansonsten ist es relativ unabhängig. Ebenfalls relativ unabhängig ist die Wahl von Festplatten oder SSDs. Den Unterschied irgendwie SSD und HDD hatten wir schon letztes Mal erwähnt. SSD sind ein bisschen teurer pro Kapazität, aber halt deutlich schneller und außerdem haben keine beweglichen Teile. Also für die Systempartition sollte man auf jeden Fall ein SSD nehmen. Für irgendwie das große Datengrab, für die Datensicherung oder sowas sollte man dann eher auf die HDDs setzen, weil man da einfach mehr Platz für dieselbe Menge Euros bekommt. Und da muss man im Prinzip nur darauf achten, relativ zu den Komponenten, die wir jetzt schon gewählt haben, dass das Mainboard genug Steckplätze hat für die entsprechende Anbindung. Bei den SSDs hat man noch eine Wahl, ob man die als SATA haben möchte. Dann kriegt man die in diesem 2,5 Zoll Format, was man ins Gehäuse reinsteckt. Also in so einen Einbauschacht im Gehäuse selber drinne. Und man kann aber eine SSD auch für den NVMe-Steckplatz kriegen, der am Mainboard selber dran ist. Das ist dann so eine kleine Platine, die nur auf das Mainboard aufgesteckt wird, ist deutlich kompakter. Erfordert natürlich, dass das Mainboard dafür einen Steckplatz hat. Ansonsten braucht man auf dem Mainboard nur eine SATA-Buchse, an die man dann ein Kabel anstecken kann, was ich glaube, Gehäuse haben eigentlich auch ein paar SATA-Kabel dabei, ansonsten kriegt man die auch im Elektronikladen oder online. Aber da muss man nur, wie gesagt, gucken, dass genug Steckplätze da sind für die Sachen, die man aufstecken will. Und bei NVMe muss man eventuell gucken. Das heißt auch eventuell nicht NVMe. NVMe ist das Transferprotokoll, was da verwendet wird. Die Sockel dafür heißen M2. Und bei M2-Sockeln muss man so ein kleines bisschen aufpassen, dass das auch ein Sockel ist, der für SSDs geeignet ist, weil das so ein allgemeiner Erweiterungskartensteckplatz ist, der auch für sowas wie WLAN-Module und sowas verwendet wird. Da muss man dann gucken, dass das richtige Größenformat ist, wo eine SSD reinpasst. Aber das wird eigentlich bei den Mainboards immer sehr explizit beworben, dass man einen großformatigen M2-Steckplatz hat, wo eine SSD reinpasst. Dann haben wir jetzt so im Wesentlichen das ganze Innenleben zusammen. Jetzt wäre noch der nächste Punkt, ein Gehäuse wählen. Wobei Gehäuse, Netzteil sind die beiden wesentlichen Sachen, die ich jetzt noch habe. Ich würde vielleicht mal einfach Netzteil sagen, weil das muss dann am Ende auch ins Gehäuse reinpassen. Netzteil gibt es auch wieder in verschiedenen Bauformen. Ich glaube, die wesentliche Bauform wiederum heißt auch ATX. Also das ist halt das Format, was in diesen ATX-Standard von Gehäusen reinpasst. Oder auch in vielen von kleineren Gehäusen wird trotzdem ATX-Form-Netzteil verwendet. Es gibt auch eine andere Form. Es gibt so eine etwas kompaktere Bauform von Netzteil, die halt für kleinere PCs gedacht ist. Es gibt auch eventuell Spezialformen, zum Beispiel hier wiederum mein kleiner Heimserver hier. Da hat das Mainboard einfach selber so einen 12-Volt-Anschluss, also so diese einfachen Rundstecker mit Pin in der Mitte. Und dann ist dann halt ein entsprechendes Netzteil dazu, wie man das von Notebooks kennt, bevor die Notebooks alle auf USB-C umgestellt haben. Mhm. Und dieses Mainboard kann man halt direkt damit betreiben. Und damit das dann funktioniert, gibt es auf dem Notebooks, auf dem Mainboard selber noch Anschlüsse, wo man dann SATA-Strom anschließen kann für die Festplatten, die noch dranhängen. Dann ist man halt darauf beschränkt, dass es halt zum Beispiel keine GPU geben kann, die selber Strom haben will, weil dafür reicht dieses kleine Notebook-Netzteil da nicht aus, was da quasi mit drinne verbaut ist in dem Mainboard. Aber für meinen Anwendungsfall ich habe ein Mainboard, ich habe ein paar Festplatten, reicht das aus. Das wäre also auch eine Option, aber für gewöhnlich hat man ein Netzteil. Wenn man ein Netzteil wählt, dann kann man jetzt wieder zurückgehen zu all den Komponenten, die man bereits jetzt auf der Liste stehen hat und dort nachschlagen, was die sogenannte TDP ist. Die Thermal Design Power, gucken wir kurz nach, dass ich hier nichts Falsches zähle. Thermal Design Power, ja. Typische Verlustleistung elektronischer Bauteile. Also da wird halt erklärt, das ist so eine Maßeinheit. Es ist auch immer nicht so eine ganz exakte Sache, aber ich glaube, die Intention ist so ein bisschen quasi zu sagen, wie viel Abwärme da pro Zeiteinheit maximal rauskommen kann. Also quasi, worauf man seine Kühlung und sowas auslegen sollte. Aber es sagt ja letztendlich im Wesentlichen, was die Leistungsaufnahme maximal sein kann. Es ist, wie gesagt, nicht so eine exakte 100%ige Rechnung, aber man kommt zu 95% an die Realität ran. Und das reicht für diese Berechnung, die wir jetzt hier machen. Wir könnten dann also zusammensummieren. Wir sehen vielleicht zum Beispiel, bei der CPU steht vielleicht 120 Watt. Bei dem Mainboard steht vielleicht noch mal was. Mainboard ist eigentlich verschwindend dann. Wenn man tatsächlich eine CPU und GPU hat, ist alles andere verschwindend dazu. Aber sagen wir vielleicht mal 20 Watt. Die GPU hat dann vielleicht 200 Watt. Dann haben die Festplatten, da kann man so 5 bis 10 Watt rechnen pro sich drehender Festplatte. Bei einer SSD vielleicht so 3 Watt oder so. Da macht man so eine Überschlagsrechnung und dann kommt man vielleicht darauf, dass man jetzt bei 600 Watt oder so steht am Ende. Und wenn man das hat, wählt man ein Netzteil. Die haben alle bestimmte Mengen von Leistung, die sie liefern können. Und man wählt das Netzteil eigentlich so, dass bei Volllast 80% von der Kapazität des Netzteils verwendet werden. Also wenn ich jetzt gesagt habe, ich bin mit meiner Summierung irgendwie bei 600 Watt rausgekommen, wähle ich ein Netzteil, wo 80% der Nennleistung 600 Watt sind. Das würde also heißen, ich wähle ein 750 Watt Netzteil. Und das heißt dann, man hat genug Luft nach oben. Diese 80% insbesondere auch deswegen, weil die Netzteile zertifiziert werden bei 80% Stromentnahme. Das ist also, worauf die Hersteller optimieren, dass es dort besonders effizient ist. Das, die entsprechende Spezifikation dafür, wonach man eventuell gucken kann, heißt auch 80 plus. Und da gibt es dann die entsprechenden Effizienzlevel, 80 plus Bronze, Silber und Gold und so weiter. Und die werden halt für gewöhnlich, wie gesagt, bei 80% Last gemessen, dass dort die Energieeffizienz und so weiter und so fort möglichst gut ist. Deswegen sollte man darauf das ungefähr auslegen. Es ist also gar nicht so effizient zu sagen, ich habe ein Gerät, was vielleicht 200 Watt Leistungsaufnahme hat, aber ich nehme einfach, weil ich das Geld habe, das rechts unten Modell und baue dann ein 1000 Watt Netzteil rein. Das ist weniger effizient, als ein Netzteil zu nehmen, was näher an dieser Größenordnung dran ist, die man haben will. Und insbesondere beim Netzteil würde ich auch sagen, bei vielen Sachen kann man auch sparen. Wenn man jetzt sagt, man nimmt eine billige SSD oder sowas, sehe ich kein dramatisches Problem. Man sollte sich halt bewusst sein, eventuell natürlich, dass man sollte mal eine Datensicherung haben, was gerade so eine SSD oder HDD angeht, dass wenn wie das Gerät mal ausfallen sollte, vielleicht weil es auch irgendwie Billigteil war, dass man dann halt nicht irgendwelche wichtigen Daten verliert. Aber da kann man auch durchaus sparen, wenn man wirklich keine starke Meinung dazu hat, was man für eine SSD haben will. Bei einem Netzteil würde ich nie sparen. Weil das ist der eine Teil vom PC, der meine Wohnung in Flammen setzt, wenn er nicht funktioniert. Das ist so meine Faustregel. Also da nehme ich auch mal Markenteile. Das mag vielleicht auch übertrieben sein, was ich dann da ausgebe am Ende, aber so für Peace of Mind ist mir das eigentlich lieber.
Gerade bei Netzteilen.
Und mit den Netzteilen hatte ich auch noch die Probleme, ja.
Gerade bei Netzteilen ist es auch so, dass man da schon, da sind ja Transformatoren drin und sowas. Das ist schon sinnvoll, da was Hochwertiges zu nehmen, weil das auch gut ist für das Stromnetz. Weil gerade billige Computernetzteile sind dafür bekannt, dass sie irgendwie Frequenzschwankungen im Stromnetz verursachen können, wenn da zu viele dran sind.
Ja, sehr gut. Das ist auch, ich finde ja dieses ganze Genre von Hardware-Reviews auch total super, weil es gibt dann halt so bestimmte Reviewer, die da richtig tief reingehen. Und zum Beispiel, es gibt halt so Reviewer, die sich auf Netzteile spezialisiert haben, die halt dann wirklich alle Sachen messen, bis hin so Frequenzgang und sowas. Genau. Die gucken sich dann mit dem Oszilloskop die Spannung an, die da rauskommen, ob die auch wirklich schön gleichmäßig aussehen, die Gleichspannung, die da rauskommen. Weil natürlich, wenn man Wechselspannung in Gleichspannung umsetzt, kommt niemals eine exakt gerade Linie raus, aber es soll natürlich möglichst nah an die Realität rankommen. Und das halt über alle möglichen Mengen von Stromentnahme, die tatsächlich gemacht werden. Das ist ja, was ein Netzteil als Ingenieursprodukt so interessant macht, dass halt eine komplette Spannbreite ist davon, wie viel Strom entnommen werden kann. Ja, auch nicht nur ich habe eines einzelnen PCs, der dann gebaut wurde, hat man trotzdem einen ganzen Bereich von möglichen Spannungsentnahmen, je nach Leistungsmuster, was man gerade hat. Wenn der PC halt irgendwie im Standby läuft, irgendwie der Desktop ist auf und nichts anderes, hat man natürlich eine andere Situation, als wenn dann zum Beispiel ein Video läuft oder wenn ein aufwendiges 3D-Spiel läuft oder ein Cut-Programm oder so. Und das muss alles das Netzteil irgendwie abfrühstücken. Quasi von einem Moment auf den nächsten muss es dann halt statt 100 irgendwie 400 Watt liefern und das muss irgendwie alles stabil funktionieren. Das ist bombastisch, wie gut die Ingenieure das dann doch wieder hinbekommen.
Mhm. Ja.
Dann haben wir jetzt im Prinzip alles, was irgendwie ins Innenleben von unserem PC reinkommt. Jetzt brauchen wir halt, wie gesagt, noch das Gehäuse, denn wie wir schon beim letzten Mal gesagt hatten, irgendwie die ganzen elektronischen Komponenten, durch die dann wie hunderte Watt an Strom die fließen, einfach irgendwie auf dem Boden liegen zu haben, ist langfristig nicht die beste Lösung. Und das Gehäuse bringt jetzt alles ein bisschen zusammen in dem Sinne, es muss alles reinpassen. Also wir sehen natürlich offensichtlichweise, das Mainboard hat eine gewisse Größenordnung, die muss halt reinpassen von der Fläche her. Das steht dann bei dem Gehäuse einfach dabei, so von wegen, dieses Gehäuse unterstützt nur Micro-ATX. Dieses Gehäuse unterstützt bis aufwärts bis Micro-ATX. Dieses Gehäuse unterstützt auch ATX oder eventuell noch größer und so weiter. Das Gehäuse muss genug Einschüber haben, wenn man Festplatten einbaut. Das Gehäuse muss hinreichend tief sein, damit die GPU reinpasst. Das steht dann auch in irgendeiner Form meistens dabei, dass dann da steht, GPUs bis 330 mm oder so. Eventuell muss man auch auf die Höhe des Gehäuses achten, beziehungsweise also die Breite, quasi wie hoch Aufbauten vom Mainboard hochragen können. Und da das Mainboard an der Seite ja für gewöhnlich hängt, heißt es dann halt zur Seite weg. Dementsprechend ist das die Breite. Denn zum Beispiel bei meinem PC hier hatte ich dann so ein bisschen Bedenken, dass in mein Gehäuse überhaupt der Lüfter reinpasst, weil der Lüfter ist, ich glaube, 19 cm hoch. Wenn ich ja hier so gucke. Also ich habe hier eine Glasscheibe. Ich gucke da so gerade dran. Oder das ist so ein Acrylglas, wo man so reingucken kann auf das Mainboard, während das System läuft. Und ich glaube, es ist so 1 Zentimeter Platz zwischen den Lüftern und der Glasscheibe. Also es passt noch alles, aber halt auch gerade so.
Okay.
Das kann man eventuell auch gucken. Also auch das steht bei dem Mainboard dabei. Man kann ja auch zum Beispiel, wenn man sich ein bestimmtes Gehäusemodell ausgeguckt hat, was man interessant findet, kann man einfach die Produktbezeichnung eingeben und dann sagt man dazu so Suchbegriffe wie Handbuch und File-Type Doppelpunkt PDF oder sowas. Und dann findet man für gewöhnlich das Handbuch vom Hersteller. Und da sind diese ganzen Angaben mit drin, wenn es nicht direkt auf der Webseite draufsteht, wo man dann sieht quasi, wie hoch können Lüfteraufbauten sein, wie lang ist die Grafikkarte, wie viele Einschübe gibt es für Festplatten und so weiter. Oder man hat es halt schon in der Produktsuche hier bei Geizhals oder so mit drin, dass diese entsprechenden Daten mit drin stehen. Also gerade wenn man ein Gehäuse sucht, ist da auch zum Beispiel die Frage, kann man einfach wissen, ich will 4 Festplatten einbauen, das ist eine super Einschränkung, mit der man sehr viele Sachen gleich rauswerfen kann aus der Liste. Dann wird man dann sehen, wenn man das Gehäuse sich auswählt, da gibt es auch meistens Lüfter, die mit dabei sind, denn wir haben halt jetzt ein bisschen besprochen, irgendwie CPU hat einen Lüfter, wie gesagt, der ist relativ wichtig. Eventuell das Mainboard hat irgendwie Kühlkörper drauf auf den eigenen Chips, die da drauf sitzen. Die GPU hat definitiv ihre eigenen Kühler. Die zieht, die hat Ventilatoren quasi auf ihrer Fläche drauf, die Luft ansaugen aus dem Inneren des PCs und dann ein Kühlergrill, wo es dann nach außen die Luft wegpustet, hinten raus, wo die Steckplätze sind, wo man die Monitore anschließt. Mhm. Aber das Mainboard selber ist ja im Gehäuse drin. Das hat keine Möglichkeit, irgendwie selber an Luft ranzukommen. Das muss das Gehäuse sicherstellen. Da muss es in irgendeiner Form eine Lüfterlösung geben. Das ist halt bei solchen PC-Gehäusen für gewöhnlich der Fall, dass dann vorne in der Front irgendwo 1, 2 Lüfter drin sind, die Luft anziehen und dann hinten raus oder nach oben oder beides wird dann die Luft rausgepustet, sodass dann ein kontinuierlicher Luftstrom durch das Gehäuse entsteht, wo dann der dann alle möglichen Komponenten überstreicht und beziehungsweise wo alle Lüfter die Möglichkeit haben, frische Luft anzusaugen und dann ihren Job zu machen. Und für gewöhnlich ist dann bei diesen Gehäusen auch eine entsprechende Menge von Lüftern bereits dabei und oftmals ist es dann auch so, dass es noch mehr Plätze gibt, wo man Lüfter einbauen kann, wenn man es will. Zum Beispiel dieses Gehäuse, was ich hier habe, kam mit 3 Lüftern. Ich habe dann noch meine eigenen Lüfter dazu sortiert, deswegen sind es jetzt mittlerweile insgesamt 6. Hat auch dann zur Folge dementsprechend, wenn halt mehr Lüfter drin sind, kann das halt auch dazu führen, dass die Kühlleistung besser ist und dementsprechend die Lüfter langsamer laufen können für dieselbe Kühlleistung, die erzielt wird, was dann bedeutet, dass es dann in der Summe leiser ist. Also mehr Lüfter muss nicht mehr laut heißen. Man muss dann eventuell gucken, also hier in dem Fall ist es dann auch damit verbunden, da mein Mainboard nicht genug Steckplätze für Lüfter hat. Die Lüfter kriegen ihren Strom auch vom Mainboard, von entsprechenden Steckplätzen, von wo sie auch gesteuert werden können durch das System. Da ich da nicht genug Steckplätze habe, habe ich dann noch so eine extra Lüftersteuerung, also quasi eine Verteilersteckdose für Lüfter, die damit drinne hängt. Ja, naja, ne? Da kommt halt ein Kabel rein und dann gehen bis zu 10 Kabel raus und da hängen alle meine Gehäuselüfter dran. Der ja. CPU-Lüfter nicht, der ist noch eine eigene Sache, der muss immer direkt am Mainboard dranhängen, weil die Regulierung ein bisschen engmaschiger sein muss.
Ja, und auch von der CPU, dem, was die CPU abhängt,
dran, ne? Macht. Ja, genau. Während halt die Gehäuselüftung, da ist es nicht so ganz dramatisch, wenn die ein bisschen mehr nachläuft.
Genau.
Weil es da um größere Luftvolumina geht, die ja geschaufelt werden.
Man könnte ja einfach so ein Loch da reinschneiden, oder? Also, wenn der Lüfter nicht reinpasst an der Seite, dann kann man da einfach ein Loch in den Deckel schneiden. Sieht auch nicht schlecht aus.
Im Prinzip ja. Ich glaube, dann verwirkt man die Garantie.
Ja, vermutlich schon.
Also in Anbetracht meiner zwei linken Hände werde ich jetzt hier keine konkreten Empfehlungen abgeben. Da musst du dann, glaube ich, übernehmen.
Das ist ja nur das Gehäuse, wo man das Loch reinschneidet. Macht doch nichts. Naja, wir denken noch
was mal. Was man eventuell auch noch als Qualitätsmerkmal beim Gehäuse sich angucken sollte, ist, ob da schon Staubfilter dabei sind. Weil natürlich, wenn man da ein größeres Volumen von Luft durchschaufelt und man kennt so die übliche Luft, die so in Wohnräumen irgendwie rumfliegt, da die enthält relativ viel Staub. Und wenn sich Staub in Lüftern ansammelt, das finden die erfahrungsgemäß gar nicht witzig. Also dann funktionieren die halt nicht so gut und dementsprechend müssen sie dann halt lauter drehen und das trägt halt alles ein bisschen zur Alterung vom System bei oder begrenzt die Leistung, die irgendwie rausgeholt werden kann, wenn dann die CPU feststellt, ihr ist ständig zu warm und sie muss runtertakten. Dementsprechend ist das ein Qualitätsmerkmal von Gehäusen, wie das auch bei meinem Gehäuse hier ist, dass vor den Lufteinlässen, also einmal auf der Vorderseite, wo die Gehäuselüfter sind und auf der Unterseite, wo das Netzteil eingebaut ist und seinen eigenen Einzugslüfter hat, dass dort solche Staubfilter drin sind, die man dann entnehmen kann und abklopfen kann und sowas, damit man da eine einfache Reinigung machen kann. Das soll jetzt nicht heißen, dass gar kein Staub reinkommt in die Sache, also es ist jetzt kein HEPA-Filter oder so, aber es hält doch einiges ab.
Ist auf jeden Fall, sorgt dafür, dass sich die Kühlrippen von den Lüftungseinheiten nicht so schnell zusetzen, ja.
Ja. Jetzt haben wir eigentlich unsere Komponenten zusammengestellt, es sind schon wieder 50 Minuten, ach du meine Güte, aber wir werden jetzt den Rest auch noch durchpowern. Es war auf jeden Fall sehr gut, dass wir zwei Folgen draus gemacht haben. Aus dieser ganzen Kategorie Komponentenwahl haben wir hier so ein paar Links reingeschmissen, die interessant sind. Wir haben jetzt hier schon Geizhals erwähnt. Eine andere Sache, die ich hier eben gerade schon referenziert hatte, ist die Webseite logicalincrements.com, also logische Schritte quasi oder also logische Inkremente. Und was diese Seite einem gibt, man kann dann hier, wenn man auf die Seite raufgeht, das ist eine englische Seite, damit muss man klarkommen oder ansonsten die im Browser eingebaute Übersetzungsfunktion benutzen. Und dann kann man hier im Wesentlichen einmal Germany auswählen, damit hier deutsche Preise verwendet werden. Und was man hier sieht, ist eine Tabelle, wo man auch wiederum diese ganzen Komponenten hat, über die wir jetzt gesprochen haben. Grafik, CPU, CPU-Kühler. Hier heißt es tatsächlich Motherboard. Also wir hatten ja beim letzten Mal gefragt, heißt es eigentlich noch Motherboard? Hier offenbar schon. RAM, HDD, SSD, Netzteil und Gehäuse. Und wir sehen hier Komponentenempfehlungen für verschiedene Preisklassen. Also wir sehen hier insgesamt, wie viele dürften das hier sein? Also gut und gerne über ein Dutzend verschiedene Preisklassen, in denen, wo man dann hier auf der rechten Seite jeweils ein Gesamtbudget sehen kann. Also der kleinste Komplettbau-PC, der hier vorgeschlagen wird, fängt bei 275 Euro an. Und der größte geht dann bis 4.195 Euro. Also da kann man dann so ungefähr je nach Größenklasse, nach Budget auswählen, was man so haben möchte. Und es richtet sich jetzt hier, glaube ich, hauptsächlich an Gaming. Darauf ist es jetzt irgendwie optimiert, dass es eine gleichmäßige Balance gibt für Leute, die damit irgendwie Computerspiele spielen wollen. Und was eben genau dieses Problem umgeht, was wir beim letzten Mal gesagt hatten mit den PCs, die man eventuell so im Mediamarkt oder so findet, dass das dann da die eine Komponente gibt, die richtig super ist und der andere Teil ist dann Ramsch, der dann eventuell die tolle Komponente ausbremst, damit dieser Effekt nicht eintritt, also damit man nicht all sein Geld für eine Sache auf den Kopf haut und dann nicht mehr genug Geld für die anderen Sachen hat, ist hier quasi, ist es halt dieses Modell, dass man mit dem Budget anfängt und dann halt sagt, wenn du halt jetzt 515 Euro zum Beispiel ausgeben willst, dann wäre halt eine sinnvolle Wahl für eine Grafikkarte die RX 560, die 105 Euro kostet. Weil wenn man jetzt irgendwie mehr Geld ausgeben würde, hat man halt nicht mehr genug Geld für die anderen Sachen. Oder wenn man hier irgendwie spart, dann hat man zwar auf die anderen Sachen mehr Geld, aber es ist halt unausgeglichen in irgendeiner Form. Und dann kann man sich dann halt hier reinklicken, man kriegt so ein paar mehr Details, man kriegt auch erklärt, wofür dann diese entsprechenden Builds ausreichen. Also hier dieser 500-Euro-Build zum Beispiel, wird hier gesagt, Office-Use ist okay, Light-Gaming, also halt einfache Spiele spielen ist auch okay, Spiele-Streamen, naja, eher nicht so, Foto-Editing, naja, geht gerade noch so, Video-Editing lieber nicht.
Ja.
Und so weiter, ne? Da kann man dann halt sich entsprechend angucken. Ich meine, ich kann mal gucken, was ist denn so meine Preisklasse, in der ich hier gerade so bin? Ich versuche das mal anzupeilen. Das ist halt auch wieder schwierig zu sagen für mich, weil ich ja meinen PC nicht mit einem Rutsch zusammengebaut habe. Aber ich dürfte wahrscheinlich in der 1600-Kategorie sein, so ungefähr. Irgendwie so in der Größenordnung. Und da sieht man halt, da sind im Prinzip alle Häkchen grün. Bei 3D-Rendering ist noch so ein, naja. Wenn man dann hier ganz nach unten geht, ist dann einfach alles dunkelgrün. Aber dann ist man halt auch quasi überall bei den rechts unten Modellen.
Ja,
so hat man quasi eine Orientierungsmöglichkeit, wenn man noch gar nicht weiß, wenn man jetzt von diesen ganzen Komponenten komplett überfordert ist und möchte einfach so eine balancierte Grundzusammenstellung haben, wo man dann vielleicht auch Modifikationen noch machen kann, wo man vielleicht sagen kann, ich will vielleicht doch irgendwie mehr Festplatten haben und vielleicht dafür interessiere ich mich für die Grafikkarte nicht so und dann kann man da noch entsprechende Änderungen machen, aber zumindest die anderen Sachen sind schon mal auf eine Art und Weise ausgewählt, die gut zueinander passt. Das ist Logical Increments. ein bisschen in eine ähnliche Richtung, quasi so Beratung beim Zusammenstellen ist hier das Subreddit Build a PC. Also ich meine, von Reddit kann man ja halten, was man will, aber das ist so eine Community bei Reddit. Und die ist halt auch in Englisch, sage ich ja auch dazu. Ich habe tatsächlich keine guten Quellen für sowas auf Deutsch. Eventuell gibt's das auch. Und wer eventuell sowas weiß, kann das noch mal, kann uns ja gerne eine Mail schicken dazu. Und wir können das noch mit erwähnen in einem Nachtrag irgendwann. Aber das ist auch so ein Forum quasi, da kann man zum Beispiel hingehen und Fragen stellen, so von der Form, ich habe hier meine Teileliste zusammengestellt, guck mal drüber, ob irgendwelche offensichtlichen Probleme damit sind. Und dann kann jemand sagen, Moment, aber dieses Gehäuse, das ist zu klein für diese Grafikkarte oder irgendwelche anderen Sachen, die man noch gar nicht gedacht hat. Und so auf die Art und Weise, oder kann dann halt konkrete Fragen oder so stellen, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie dieses Mainboard habe, was wäre irgendwie eine passende Taktfrequenz von RAM für folgende Anwendungsfälle oder was auch immer. Wenn man bei irgendwelchen Fragen sich unsicher ist, so Komponenten zusammenzustellen, man kann sich auch angucken, da steht also an der Seite, steht bei den Reddits immer die Regeln dabei, also die, was sie zum Beispiel nicht haben wollen, ist einfach so sagt, hallo, ich habe 800 Euro, baut mir einen PC zusammen oder sowas, weil man soll schon ein bisschen Arbeit selber machen und das ist ja auch das, was wir hier so ein bisschen fördern wollen, damit, was man sich damit selber auseinandersetzt und eine Kompetenz entwickelt. Aber für spezifische Fragen ist das eine gute Anlaufstelle, wo ich mich auch selber ein bisschen beraten lassen durch die Diskussionen, die da stattfinden. Eine andere Quelle, die jetzt hier in Vorbereitung der Sendung gerade neu war, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo es rauskommt, ist es schon wieder ein paar Monate alt, weil wir ja immer mit Vorlauf produzieren, aber ich verweise hier mal auf die System-Building-Guides von Ars Technica. Ars Technica ist so eine englische, ja, US-Technik-News-Seite, die ich seit Jahren frequentiere, die relativ kompetent ist. Und die haben so einmal im Jahr, präsentieren sie so auch ein paar System-Builds, quasi, die sie an verschiedene Sachen richten. Also man sieht zum Beispiel, das erste ist irgendwie ein Budget-Allrounder-System, wo sie mal zusammenstellen für $350. Und das hat halt irgendwie... Das ist halt so ein bisschen ähnlich, wie was Logical Increments macht. Und die haben ja noch ein paar andere Builds, wo man dann sich so weiter runter gucken kann. Eventuell auch als Inspirationsquelle für, wenn Logical Increments vielleicht irgendwie ein bisschen zu sehr einfach nur eine Liste von Teilen ist. Hier ist halt auch ein bisschen Beschreibung dazu, was man bei Systemen mit den entsprechenden Größenklassen erwarten kann, die hier zusammengestellt haben. Mhm. Und die letzte Sache, eine extrem spezifische Empfehlung, wenn man dann zum Beispiel bei Guides halt sich Komponenten zusammenstellt und dann halt nach den Preisen guckt, wird man relativ häufig dann sehen, dass der einer der günstigsten Lieferanten Mindfactory ist. Das ist auch der Laden, der mir hier einen Großteil von den Komponenten geliefert hat, die jetzt in meinem Desktop-PC gerade drin sind. Also das ist ein Laden, den ich selber empfehlen kann. Der macht guten Service und die haben auch irgendwie immer die besten Preise, was mir nicht so richtig klar ist, wie das geht. Also man muss dann halt 10 € Versandkosten da drauf packen, aber ich glaube, in den Größenordnungen, mit denen man dann halt PC-Komponenten bestellt, ist das kein Problem. Und wenn man tatsächlich dazu kommen sollte, dass man bei Mindfactory bestellt, ist hiermit noch der Spezialtipp gegeben, wenn man nach 0 Uhr bestellt, ist es der Versand kostenlos, wenn man über 150 Euro bestellt. Also eventuell den Versandkorb irgendwie abends in Ruhe füllen und dann nach 0 Uhr einmal klicken, dann kann man noch irgendwie sich diese 10 oder 15 Euro Versandkosten sparen.
Okay.
Wenn dann irgendwann die ganzen Sachen angekommen sind, wenn man dann aus der Packstation quasi den Adventskalender entnehmen kann und hat dann da so ganz viele kleine Schächtelchen vor sich, ist die Frage, wie baut man zusammen? Da haben wir auch so ein paar Punkte. Ich weiß ja nicht, das ist ja mehr hands-on. Willst du das vielleicht ein bisschen vortragen?
Was soll ich dazu sagen? Am Ende sind das standardisierte Bauteile, die es dann zusammenzusetzen gilt. Dazu benutzt man zuallermeist Schraubendreher, weil irgendwie ist das auch alles standardisiert. Es gibt da diese PH1, PH2, was ist das? Philips Drive heißen die, ne?
Philips, ne? Genau.
Genau.
Also diese Standard-Kreuzschlitz, was man so kennt.
Ja, genau. Gibt dann noch so ein paar einzelne Sachen, wie zum Beispiel diese Sockelchen für die Mainboard-Schrauben oder da weiß ich gar nicht, gibt es glaube ich sogar mittlerweile auch Mainboards, wo die teilweise vormontiert kommen und so.
Ich glaube, die sind im Gehäuse einfach vormontiert mittlerweile. Also dadurch, dass bei Mainboards heutzutage auch Komponenten mit und auf der Rückseite sind, ich hatte zum Beispiel vorhin erwähnt, ja, diese M2-Slots, wo man SSDs als Steckkarten reinstecken kann, die sind eventuell auf der Rückseite vom Mainboard angeordnet, weil da einfach mehr Platz ist. Mhm. Und nicht irgendwie andere Erweiterungskarten im Weg sind oder sowas. Muss man dann eventuell auch darauf achten, dass man die Dinge reinschiebt, bevor man das Mainboard reinschraubt, weil ansonsten kann man das alles nochmal wieder ausbauen. Deswegen ist es erforderlich, dass das Mainboard nicht einfach nur auf der Gehäuseunterseite aufliegt, sondern dass es da so ein bisschen Standoff gibt. Also dass an den Halterungen, wo man das Ding einschraubt, sind halt kleine Metall-Nupsis, dass man einfach 1 Zentimeter oder so Platz hat, wo das Mainboard dann hängt, bevor es montiert ist. Ich habe kein gutes Vokabular, das zu beschreiben. Man sieht, ich bin nicht so hands-on. Ich bin kein Handwerker.
Das ist halt die Frage, also was halt wichtig ist, ist, dass man sich ausreichend Zeit nimmt, gute Beleuchtung hat, irgendwie einen Arbeitsplatz mit ausreichend Platz, dass man nicht das Zeug alles übereinander legt und so, sondern vielleicht auch seine
Sachen. Viele kleine Schälchen, um Schrauben zu sammeln, falls man welche lose hat.
Genau, solche Dinge, dass man einfach, wie gesagt, einen ordentlich ausgestatteten Arbeitsplatz und eine halbwegs ordentliche Arbeitsplatzorganisation hat, weil es geht hier durchaus um Bauteile, die recht teuer sind und das, ja. Wenn da was schief geht, man ärgert sich sehr, kann ich aus Erfahrung sagen.
Also ich würde sagen, man muss keine Angst vor solchen Geräten haben, nee, man sollte nicht. Aber Respekt haben.
Ja, genau.
Ja. Genau, also man nimmt diese Komponenten, man setzt sie halt zusammen und grundsätzlich, wie gesagt, wir haben uns irgendwie unseren Arbeitsplatz vorbereitet, wir haben irgendwie die ganzen Komponenten irgendwie eventuell mal die Packung aufgemacht und geguckt, dass alles da ist, ne, damit man nicht irgendwie bei der vierten Komponente feststellt, dass irgendwie das Falsche geliefert wurde oder was.
Ja.
Und wenn wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir bereit sind anzufangen, haben unseren freien Tisch, haben vielleicht so einen Eierkarton, wo wir verschiedene Schrauben reinsortieren können, ne. Dann und haben wir gesagt Beleuchtung und sowas, dann kann man loslegen. Ja, es sollte nichts Nasses oder so sein, das sollte sich von selber verstehen oder irgendwie mit Öl oder Fett verschmiert oder sowas. Das wäre nicht so optimal. Und dann stellt man sich als erstes das Gehäuse hin, also man packt als erstes das Gehäuse aus, weil da sind auch zum Beispiel die ganzen Schrauben dabei, da sind eventuell Kabel dabei, so kleinere Kabel, die man zum Verbinden braucht. Und insbesondere ist dort das Handbuch vom Gehäuse. Und das Handbuch vom Gehäuse enthält für gewöhnlich eine Beschreibung, wie man alles zusammenbaut. Von dem kann man sich so ein bisschen leiten lassen. Was die Steckverbindung angeht, sollte man sich außerdem das Handbuch vom Mainboard rausholen, weil da steht alles drin, wie man das alles zusammensteckt. Da ist das alles erklärt. Für die Stromkabel außerdem das Handbuch vom Netzteil. Also das sind so die Stellen, die man zur Hand haben sollte. Und dann kann man sich so ein bisschen leiten lassen davon, was sowohl das Handbuch vom Gehäuse als auch das Handbuch vom Mainboard sagen, in welcher Reihenfolge man Dinge zusammenstecken sollte. Für gewöhnlich, wie gesagt, man setzt erst die Hauptplatine ein, weil darauf alles andere draufsteckt in irgendeiner Form. Wenn auf der Hauptplatine irgendwas hinten drauf ist, wie gesagt, so eine M2-SSD oder sowas, die man einstecken muss, dann sollte man da vorher nachgucken, dass das auch eingesteckt ist, sofern man eine hat.
Ja.
Wenn man natürlich keine M2-Karten hat, ist das hinfällig, dieser Hinweis. Dann schraubt man das Ding rein. Dann, ja, wie gesagt, man geht halt nach der Reihenfolge vor und dann setzt man die ganzen Komponenten drauf ein. Also die CPU setzt man drauf, man setzt den RAM setzt man eventuell ein. Das sollte man eventuell machen, bevor man den CPU-Kühler einsetzt, weil wenn man einen größeren Kühler hat, die sind dann so sperrig, dass man nicht mehr an den RAM rankommt.
Ja, genau.
Wenn man den eingesetzt hat. Also man muss so ein bisschen sich, wie gesagt, davon leiten lassen, was in den Handbüchern empfohlen wird als Zusammenbaureihenfolge. Wenn man so ein super tollen Speziallüfter hat, dann hat auch der wiederum eine Anleitung, wie das funktioniert. Aber für gewöhnlich, wenn man so einen einfachen Boxlüfter hat, wie ich das gesagt hatte, dann ist das im Prinzip so eine Sache von, man nimmt den aus der Packung, da ist schon Wärmeleitpaste aufgetragen. Also man wird dann sehen, wenn man den Lüfter umdreht und die Seite sich anguckt, wo der mit der CPU in Kontakt kommt, dass da so eine graue Masse aufgetragen ist, in so als ein flacher Flatschen auf dieser Kontaktseite. Und dann dem Moment, wo man das dann auf den Prozessor aufsetzt, kontaktiert halt diese Wärmeleitpaste und wird so ein bisschen platt gequetscht und das ist halt, wie der Name schon sagt, halt ist halt dazu da, diese entsprechende verbleibende Luftlücke zwischen dem CPU und dem Kühler zu überwinden, damit die Wärme da ordentlich in den Kühlkörper eingehen kann. Wie gesagt, bei diesen Boxkühlern ist das bereits voraufgetragen, wenn man einen Aftermarket-Kühler hat, also einen separaten Kühler gekauft hat, dann muss man eventuell diese Wärmeleitpaste auftragen, da kriegt man meistens so eine kleine, ja, so wie so eine Spritze oder wie so eine wie hieß das Zeug, mit dem man Pfortenbeschichtung aufträgt? Ich habe hier schnell keine Wörter. Ich denke immer nur an die englischen Wörter. Wie heißt Frosting? Tortenglasur.
Ja, Tortenglasur. Das ist so eine kleine Spritztülle. So, ja,
das kann man vorstellen.
Das kommt meistens als...
Genau, Tülle.
Ja, das ist so... Wie gesagt, gibt's auch... Ich habe das auch schon zum Aufreißen gesehen in so kleinen Tütchen, wo man dann irgendwie das aus der Ecke rausquetscht und so. Also das ist ein bisschen verschieden, aber meistens kommt es in Form von so einer Kunststoffspritze daher, die Wärmeleitpaste. Ja.
Genau, dann spritzt man das da halt drauf auf die CPU, streicht das ein bisschen glatt. Auch für alle diese Schritte, die wir jetzt sagen, gibt's tausende YouTube-Videos, wo man sich das visuell angucken kann. Also ja, wenn man irgendwie noch nie mit Wärmeleitpaste zu tun hat, kann man auch mal kurz nachschlagen, YouTube, wie trage ich Wärmeleitpaste auf eine CPU auf? Und da sieht man dann eine Erklärung davon. Mit diesen CPU-Kühlern, das ist mittlerweile meistens so, dass die auch gar nicht mehr verschraubt sind. Das sind dann solche Plastik-Nupsis, die man irgendwo durchsteckt, also wo man dann entsprechende Plastikknöpfe runterdrückt und dann schieben sich da Klemmen raus, die sich in das Mainboard einrasten, in die entsprechenden Gegenstücke, die auf dem Mainboard dafür vorbereitet sind und dann hängt das da fest. Denn es soll natürlich möglichst gleichmäßig irgendwie aufdrücken und halt auch unabhängig davon, wie der PC gedreht ist, immer gleichmäßig auf dem CPU draufhängen. Dafür haben die sich da solche witzigen Aufhängungssysteme ausgedacht. Das wird alles erklärt in den Handbüchern.
Genau, ja.
Und ja, dann steckt man das halt einfach immer weiter so zusammen. grundsätzlich gilt auch, wenn man solche Steckverbindungen macht, also gerade auch bei sowas wie RAM und sowas oder der GPU, wenn man diese Steckkarten in die entsprechenden Slots einsteckt, hat man immer so ein bisschen Widerstand. Aber es sollte halt quasi sein, so ein Widerstand, den man überwindet und dann macht's Klick und dann ist es auch drinne. Gerade beim RAM sind dann so zwei Hebel an der Seite, die sich dann in den RAM reindrücken
das
und dann
so halt einen
Verschluss herstellen. Mhm. Genau, in dem Moment, wo man es dann reinsteckt. Also da sieht man dann auch, sobald diese zuerst diagonal stehenden Dinger an der Seite dann einrasten und gerade sind, ist dann das ordentlich verbunden und man muss nicht weiter drücken. Und bei der GPU dann eben analog, da gibt's auch so einen, da gibt's dann so einen Knopf dran, quasi, womit man es rausdrücken kann aus dem Slot, der dann am Anfang halt nach unten gedrückt ist und wenn man die Grafikkarte einsetzt, dann schnappt das nach oben, um halt zu zeigen, dass es einrastet. Und das muss man eventuell so ein bisschen erfüllen, je nachdem, wie klobig die Grafikkarte ist, sieht man das dann nicht mit direktem visuellen Kontakt. Da muss man eventuell vorher mal gucken, wie sich dieser Hebel bewegt und das dann so ein bisschen mit ertasten, während man die Grafikkarte reindrückt. Und dann drückt man die halt von allen Seiten möglichst gleichmäßig rein und man sollte keine Gewalt brauchen. Wie gesagt, man muss halt ein bisschen Nachdruck eventuell haben, aber es sollte, wenn man da halt irgendwie, also wenn man die Idee hat, als nächstes mit dem Hammer anzukommen, dann hat man auf jeden Fall was falsch gemacht. Dann sollte man nochmal gucken, ob man die Steckverbindung richtig rum platziert.
Ja,
das zum Beispiel stimmt. Beim RAM ist es so, der hat halt eine Orientierung, in der er rein muss und das ist dadurch sichergestellt, dass es da so eine Kerbe gibt in der Mitte, die nicht in der Mitte ist, sondern so ein bisschen versetzt. Und wenn man natürlich versucht, den RAM falsch rum einzustecken, dann ist die Kerbe an der falschen Stelle und man kommt einfach nicht weiter. Dann ist das der Punkt, wo man keine Gewalt anwenden sollte, sondern nochmal die Methode hinterfragen.
Ja.
Also ja, eventuell Nachdruck, aber Gewalt sollte man nie brauchen. Wenn man solche Platinen anfasst, wir hatten gesagt, zum Beispiel der RAM ist so ein Riegelform, wo dann unten die ganzen, eine Leiste von Steckverbindungen ist. An den Flächen hat man dann die Chips, die tatsächlichen Speicherchips und eventuell noch Leiterverbindungen daneben. Man sollte nicht auf diese Leiterbahn raufbatschen. Also man sollte solche Platinen an den Kanten anfassen und dann halt so einsetzen, dass man, oder zum Beispiel nur an den Ecken, man wird dann eventuell sehen, wie weit die Leiterbahnen reichen. Und dann hat man eventuell noch ein bisschen Platz an den Ecken, wo man es anfassen kann, ohne dass man auf die Leiterbahn raufbatscht. Das sollte man vermeiden. Und das halt nur daran handeln, beziehungsweise wenn man dann runterdrückt, halt auf die obere Kante drücken und nicht irgendwie das Ding an den Flächen festhalten oder sowas. Dann würde man halt eventuell zu viel Kraft ausüben auf die delikaten Teile von dem Ding. Und ja, bei der Grafikkarte analog dann halt, da hat man zum Beispiel die Halterung, mit der es im Gehäuse hinten verschraubt wird, da kann man es anfassen oder auch in gewissem Maße auch am Kühlkörper. Wenn man da tatsächlich reindrückt, sollte man auf die Platine drücken und nicht auf den Kühlkörper, weil ansonsten drückt man den im Zweifelsfall runter oder verbiegt da irgendwas. Das, wie gesagt, also man sollte die Rahmen von den Platinen anfassen und die Kanten zum Drücken verwenden und nicht die Aufbauten, die drauf sind. Und genau. Ja. Dann ist das irgendwann alles eingesteckt. Kabel natürlich müssen auch jede Menge gesteckt werden, wie das die Anleitungen sagen, aber das ist dann tendenziell, was die reine Kraftanwendung angeht, der entspannteste Teil. Das ist dann eventuell ein bisschen Kreativität oder Augenmaß erforderlich, um die Kabel ordentlich zu sortieren. Man sollte auch natürlich darauf achten, dass man die Kabel dann verlegt, dass keine Kabel im Laufbereich von irgendwelchen Lüftern drin sind. Ansonsten hat man dann komische Geräusche, wenn man das Ding anmacht und dann da die Lüfter ständig an welchen Kabeln kratzen. Auch das ist mir schon passiert. Und ja, und auch, dass auch zum Beispiel keine Kabel in irgendwelchen wesentlichen Luftstromen drin hängen. Also wenn man Gehäuselüfter hat, dann sollte man gucken, dass man die Kabel drumherum führt und nicht die Kabel direkt davor hängen lässt, wo eigentlich die Luft durchfließen soll, damit da nicht unnötige Turbulenzen entstehen. Natürlich auch, dass die Sache lauter macht am Ende. Und das will man ja nicht. Dann irgendwann hat man alles eingetütet und kann dann das Gehäuse zusammenschrauben und dann den Netzstecker anstecken, die ganzen externen Teile, Monitor, Tastatur, Maus anstecken, Netzwerk und dann das System zum ersten Mal zum Booten kriegen. Den tatsächlichen Softwareinstallationsteil machen wir dann nächstes Mal. Das soll hier heute nicht das Thema sein, weil wir haben ja auch schon wieder über eine Stunde. Wir haben jetzt ein paar Empfehlungen stehen für, wie man das dann auf dem Schreibtisch organisieren kann.
Ne? Ja, genau. Also wer das eventuell nicht so hübsch findet, mit Kabelbindern das zu machen, was ja an sich eine legitime Variante ist, da gibt es so Spiralschläuche. Das ist im Prinzip so, naja, wie so eine Spirale, die man dann eben zu einem Schlauch zusammendrehen kann, die aber im Durchmesser sozusagen flexibel ist, sodass man sowohl im Gehäuse als auch hinterm Schreibtisch oder ja, irgendwie da an der Wand, wo die ganzen Peripheriegeräte da die Kabel langführen, da kann man diesen Spiralschlauch um die Kabel fassen, um das ein bisschen aufgeräumter aussehen zu lassen. Genau, das ist so eine Sache.
Oder halt auch im Gehäuse drin eventuell, ne?
Ja, genau. Du hast mich gefragt, wie mache ich denn eigentlich so Elektronik sauber? Und da habe ich gesagt, mit dem Staubsauger und dem Pinsel. Da war Du warst ein bisschen überrascht, dass man einen Pinsel benutzen kann, ne?
Ja, das ist ein Gedanke, der mir nicht so gekommen ist. Also, was ich bei mir mache, ist so, ein, zweimal im Jahr stecke ich halt den PC ab und trage ihn raus auf den Balkon, auf ein kleines Tischchen, mache dann das Gehäuse auf und dann wird einfach mal durchgepustet, ne? Dann mache ich halt mal so ein und dann kommt halt die Staubwolke raus. Ich achte dann natürlich darauf, dass ich trocken puste und nicht reinspucke in das Ding. Das muss ja nicht sein. Ja. Es gibt ja auch so Druckluftdosen für solche Sachen. Das war früher relativ verbreitet, dass es die mit Treibmittel gab. Das ist für die Atmosphäre nicht so gut, deswegen die bitte nicht. Aber es gibt auch Druckluftdosen, die man aufpumpen kann, durch entsprechende mechanische Arbeit da Luft reinkriegen kann. Und dann kann man dann, sobald die Druckluft da in der Dose drin ist, dann den Taster betätigen und dann macht es einen womit man die Lüfter relativ gut wieder sauber bekommt. Am Anfang kommen dann halt die Wollmäuse raus und dann mit der Zeit wird der Staub dann feiner und das kann man dann halt weitertreiben, bis man dann irgendwann hoffentlich da das meiste wie raus hat. Insbesondere meine Erfahrung ist halt auch, ich mache das einfach draußen, weil dann kann ich das einfach von der Luft wegtragen lassen. Dann muss ich halt nicht noch gucken, wo der Staub dann am Ende landet. Das ist dann halt einfach in der Atmosphäre dann wieder drin und setzt sich dann irgendwo anders ab. Eventuell kommen auch wieder zwei Körner zurück, aber was soll's. Und so mache ich das dann halt durch, bis da keine wesentlichen Staubwolken mehr durchkommen und gehe mal so durch alle Ecken des Gehäuses durch. Die hauptsächlichen Kandidaten, wo sich Staub sammelt, ist natürlich in den Lüftern, in den Kühlkörpern, weil da einfach sehr viel Fläche ist, wo sich Sachen ablegen kann und einfach sehr viel Luft durchkommt. Oder in den Gehäuseecken, wo die Luftströmung halt am langsamsten ist. Ansonsten, du hattest jetzt halt Spiralstock gesagt, aber Kabelbinder ist natürlich auch total gangbar, insbesondere wenn man im Gehäuse selber drin ist. Ich habe mir mal irgendwann so einen Beutel mit 1000 Kabelbindern geholt, weil das kostet halt irgendwie 8 Euro oder sowas und die Dinger werden nicht schlecht, die sind kompakt. Ja. Ist so eine Sache, die kann man einfach mal haben. Da muss man auch gar nicht so groß, glaube ich, sich Sorgen machen darum, ob man die richtige Größe hat. Ich habe halt hier so eine Länge, die sind so 8 Zentimeter oder was lang. Wenn ich halt mal was zusammenbinden muss, was größer ist als diese 8 cm, verkette ich die halt. Das kann man ja auch machen, dass man anstatt den Kabelbinder in sich selber reinzustecken, einen zweiten reinsteckt in der richtigen Orientierung und dann den zweiten in den ersten steckt. Oder man kann halt die Kette beliebig lang weiterführen und dann kann man im Prinzip alle Umfänge bauen, die man haben möchte, aus einer Größe. Und ja, das ist so eine Sache, die kann man einfach mal vorhanden haben. Das ist so wie die Dose WD-40 oder das Gaffer-Tape. Das findet man immer einen Einsatzzweck für.
Ja, das stimmt.
Und halt auch zum Beispiel sowas wie, was ich ja vorhin gesagt hatte, wenn irgendwo so ein Kabel vorm Lüfter rumbaumelt und irgendwie unschön ist oder Krach macht oder sowas, dann nimmt man halt mal einen Kabelbinder und fixiert das irgendwo an der nächsten Strebe vom Gehäuse, wo es halt gerade opportun ist, damit da nichts unnötig wackelt.
Ja, es ist auch generell so, auch bei der Montage von den Teilen muss man einfach manchmal kreativ sein. Ich habe zum Beispiel, was mir mal passiert ist, ist, dass ich alles zusammengebaut hatte, bis auf die Festplatten. Und dann hatte ich den Lüfter auf der CPU drauf und habe dann halt die Festplatten nicht mehr in den Schacht reinbekommen. Sodass man dann halt, also ich habe es mir jetzt so ein bisschen zur Gewohnheit gemacht, dass ich halt irgendwie auch dann die Festplatten in die Schächte einführe und vielleicht schon mal die Kabel anstecke oder auch nicht. So, aber dann habe ich die Festplatten schon mal in den Montageschächten drin und dann kann ich da irgendwie, stoße ich nirgendwo mehr an. So, solche Sachen.
Ja, man hat immer so zwischendurch diese Baumelphase, wo einfach 10 Kabellose aus dem Gehäuse rausbaumeln.
Ja, ja.
Also wenn man das Netzteil eingesetzt hat und hat schon die ganzen Kabel angesteckt, die man verwenden will, dann baumeln die halt erstmal nur zur Seite raus, bis man die irgendwann tatsächlich alle verbindet. Das ist durchaus ein guter Hinweis. Eventuell, wenn man auch eine Vorstellung davon hat, dass man bestimmte Teile mal später tauschen möchte, dann kann man natürlich diese Kabel als letztes verbinden, damit man am einfachsten wieder rankommt. Denn ja, die Kabel, die man als erstes reinsteckt, da laufen dann die ganzen anderen Kabel drüber am Ende.
Genau. Das ist es dann, oder? Haben wir jetzt noch was vergessen?
Das ist es dann für heute. Das würde ich sagen, wie gesagt, wir haben jetzt ein fertiger Hardware dastehen, mit der wir nichts anfangen können, weil keine Software installiert ist. Das klären wir dann beim nächsten Mal. Denn die nächste Folge installiert sich in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Cool. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Man nimmt für einen PC, der 200 Watt aufnimmt, ein 1000 Watt Netzteil. Das wäre... Sorry. Von dem kann man sich so ein bisschen leiten lassen.